Alle Organe sind letztlich betroffen, die durch Blutungssituationen sich im Rahmen von massiven Hitzephasen verändern. Das ist auch unterschätzt, wie tatsächlich die Niere reagieren kann. Das Trinkverhalten der älteren Menschen ist häufig so, dass es eingeschränkt ist. Viele ältere Menschen trinken relativ wenig über den Tag. Und dann, wenn sie viel trinken müssten bei Hitzeperioden, besteht kein so ausgeprägtes Durstgefühl, was eine zusätzliche Gefahr darstellen kann.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Immer häufiger treten in Europa Hitzewellen auf. Auch in Deutschland ist das inzwischen ein großes Thema. Denn lange Hitzeperioden setzen gerade älteren Menschen und Herzkranken gesundheitlich sehr zu. Das verdeutlichen unter anderem die erhöhten Todesfallzahlen, die regelmäßig nach einer Hitzewelle verzeichnet werden. In welchen Wettersituationen wird es konkret für Herzpatienten kritisch? Auf welche Symptome sollten Sie achten, wenn das Thermometer mal wieder in die Höhe schnellt? Und was müssen Sie zu Ihren Medikamenten wissen? Über praktische Maßnahmen zum Schutz des Herzens spreche ich jetzt mit dem Kardiologen Professor Thomas Vogtländer. Hallo Professor Vogtländer, schön, dass Sie wieder mein Gesprächspartner sind.
Hallo Frau Ney, freue mich immer.
Professor Thomas Vogtländer ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung und Klinikdirektor am Agaplesion-Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt am Main. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Vogtländer, Hitze gehört ja irgendwie schon zu unserem Sommer. Aber wann konkret ist es denn so, dass wir mit Gesundheitsbeschwerden rechnen müssen?
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen individuell. Und der eine ist ein bisschen hitzesensibler als der andere. Aber es gibt eine Definition, die, glaube ich, ganz gut ausdrückt, ab wann man tatsächlich von einer problematischen Hitze sprechen muss. Und zwar ist das eine Definition, die besagt, dass eine Temperatur über 35 Grad Celsius verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, mit auch nicht abkühlen in der Nacht, sogenannte heiße Nächte, Tropennächte und der Dauer von 3 Tagen. Diese Kombination an Beschreibung macht schon eine problematische Hitzesituation aus. Und in einer solchen Situation muss darauf geachtet werden, dass Hitzeschäden minimiert werden.
Mhm. Welche Organe leiden denn besonders, wenn es zu heiß wird?
Ja, im Prinzip der ganze Körper irgendwie. Also man hat Hinweise, dass das Gehirn leidet, das Herz leidet, die Lunge, die Nieren. Alle Organe sind letztlich betroffen dadurch, und das werden wir sicher gleich noch besprechen, die Durchblutungssituation sich im Rahmen von massiven Hitzephasen verändert.
Mhm. Und mit welchen Symptomen zeigt sich denn konkret, dass etwas am Körper geschädigt wird bei den Patienten, zum Beispiel mit Herzerkrankungen, die ja sowieso schon vielleicht geschwächt sind?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Bei diesen Patienten kommt es tatsächlich zu einer Interaktion der Herzerkrankung, der entsprechenden Medikation und sozusagen dem Phänomen der Hitze. Die Hitze führt ja dazu, dass der Körper mit Schwitzen reagiert und Volumen verliert. Und in dem Moment, wo er insgesamt Volumen verliert, geht der Blutdruck nach unten, weil sozusagen kein Druck mehr in der normalen Weise aufgebaut wird. Und wenn ein Patient eine schlechte Herzfunktion hat, möglicherweise auch Medikamente hat, die sozusagen eh schon eine blutdrucksenkende Implikation haben und da zusätzlich noch der Volumenverlust kommt, dann kann es in der Tat zu kritischen Situationen kommen, die teilweise auch mit Schwindel oder auch sogar Bewusstlosigkeit einhergehen. Aber auch eine Reaktion des Kreislaufes dadurch, dass die Herzfrequenz erhöht wird, in dem Wunsch sozusagen das verbliebene Volumen häufiger durch den Körper zu pumpen, um überall Sauerstoff angereicherte Blutkörperchen hinzubringen. Ein Blutdruckabfall ist nicht selten in solchen Hitzephasen. Alle wissen das, dass die blutdrucksenkenden Medikamente zusätzlich zur Hitze tatsächlich eine Überdosis dann bedingen können. Und man muss ein bisschen reagieren, indem man die blutdrucksenkenden Medikamente reduziert in diesen Hitzephasen.
Mhm.
Aber es gibt, wenn ich das gerade noch ergänzen darf, auch Themen wie Atembeschwerden, dass durch diese Hitzesituation bei Patienten, die zum Beispiel eine COPD haben, eine chronische Asthma-Problematik, durch die Hitze auch die Luftnot vermehrt wird. Und es gibt so ganz allgemeine Themen wie Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, alle sind dadurch bedingt, dass durch die Hitze in aller Regel dem Körper Volumen entzogen wird und dadurch die Symptome produziert werden.
Und das hat ja dann wahrscheinlich auch damit zu tun, dass unsere eigentlichen maßgeblichen Schutzmechanismen, also das Umverteilen des Blutstroms zur Haut hin und dann auch die Absonderung von mehr Schweiß, das hat ja dann auch eigene Auswirkungen auf die Organe.
Ja, es ist immer so eine Volumenfrage. Einerseits wird die hohe Hitze, die natürlich auch, oder die große Hitze, die nicht zu einer Steigerung der Körpertemperatur insgesamt führen darf, da hat der Körper die Mechanismen, die Hitze zu kompensieren, in der Tat durch, wie Sie das schon formuliert haben, dass über die Haut sozusagen eine Hitzeregulation erfolgt, durch das Schwitzen. Aber durch das Schwitzen kann man bis zu 2 Liter Volumen in der Stunde verlieren, wenn man sich anstrengt oder in der prallen Hitze arbeiten muss. Und 2 Liter Volumen an Flüssigkeit im Körper verloren, heißt natürlich, dass das Gesamtvolumen, was sozusagen den Kreislauf bedient, reduziert ist.
Da weiß man ja auch, selbst bei Gesunden, also bei Arbeiten, weil Sie gesagt haben, gerade Arbeiten in der Hitze, dass selbst gesunde Arbeiter richtig massiv mit ihren Nieren dadurch auch Probleme bekommen können.
Ja, das ist auch unterschätzt, wie tatsächlich die Niere reagieren kann. Auch da ist es das Thema, die Durchblutung der Niere ist ganz entscheidend. In dem Moment, wo die Durchblutung der Niere nachlässt, besteht eine Gefährdungssituation für die Niere. Und dann, wenn eine große Hitzephase ist und viel Volumen verloren geht über das Schwitzen, ist sozusagen das Angebot an Volumen für alle Organe, aber auch für die Niere reduziert. Dazu kommt es zur Minderdurchblutung der Niere und in der Folge kann die Niere auch im Rahmen einer Hitzeproblematik geschädigt werden. Bis dahin, gerade bei älteren Menschen, die vielleicht sogar noch wassertreibende Mittel einnehmen und diese nicht absetzen, kann es zu einer kritischen Exsikkose kommen, wie wir sagen, zu einer Austrocknung und damit auch zu einer kritischen Nierenfunktionsstörung, die dann behandelt werden muss, letztlich durch massive Volumengabe, damit sozusagen das alles wieder aufgefüllt wird, was an Volumen verloren wurde.
Aber genau das wollen wir ja vermeiden. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, wie Sie Patienten schützen können. Deswegen reden wir genau heute darüber. Meine Frage wäre auch noch, Herzpatienten sind ja ein ganz großes und auch sehr heterogenes Kollektiv. Gibt es hier Herzpatienten, die vielleicht sogar besonders gefährdet sind?
Ja, es ist eigentlich die Kombination Herzerkrankung und medikamentöse Therapie, die eine gewisse Gefährdung auslöst. Wir hatten das ja vorhin schon gesagt, in dem Moment, wo eine Herzschwäche eine Therapie mittels wassertreibenden Medikamenten beinhaltet, wie zum Beispiel Furosemid, Torazemid, HCT, diese Medikamente, kann es zu einer ungünstigen Kombination des Wasserverlustes kommen. Also diese Patienten sind sicher gefährdet und da muss sowohl Patient als auch natürlich der betreuende Arzt darauf achten, dass das bei Hitzeperioden austariert wird. Aber auch Patienten, die wegen eines Hypertonus eine Vielzahl von Medikamenten bekommen, können tatsächlich mit dem Blutdruck dann, wenn die Hitze kommt, eine sogenannte Vasodilatation der Gefäße stattfindet, die ja auch zu einer Blutdrucksenkung führt, dann zusätzlich ihre blutdrucksenkenden Medikamente einnehmen, kann schon mal eine kritische Hypotonie entstehen mit entsprechenden Symptomen wie Schwindel oder auch mal eine Bewusstlosigkeit.
Und wenn dann noch das entsprechende Alter dazukommt, wird es natürlich noch mal kritischer. Man weiß ja zum Beispiel, dass Senioren etwa ab 75 dann auch noch das Problem haben, dass ihre Schweißdrüsen nicht mehr so sensibel auf Signale aus dem Gehirn reagieren und damit dieser vorhin schon mal erwähnte natürliche Schutzmechanismus bei ihnen auch nicht mehr so richtig gut funktioniert.
Das ist völlig richtig. Die Möglichkeit, eine Hitzeregulation durchzuführen, ist eingeschränkter und auch das Trinkverhalten der älteren Menschen ist häufig so, dass es eingeschränkt ist. Viele ältere Menschen trinken relativ wenig über den Tag und dann, wenn sie viel trinken müssten bei Hitzeperioden, besteht kein so ausgeprägtes Durstgefühl, was eine zusätzliche Gefahr darstellen kann.
Der erste Rat bei Hitze ist dann natürlich, möglichst kühle Räume aufsuchen. Es gibt in manchen Ländern sogar Hitzeschutzräume. Es gibt Hausarztpraxen, die sogar inzwischen extra ihre Praxisräume vorbereiten. Der andere Rat ist, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen als Schutz für das, was man vielleicht ausgeschwitzt hat. Aber gerade hier ist das natürlich für Herzschwäche-Patienten oft eine Gratwanderung. Was raten Sie denn zum Beispiel konkret, was Patienten mit Herzschwäche tun sollen, um das richtige Maß zu finden?
ganz, ganz wichtige Frage. Da kann man nur sagen, das Körpergewicht ist eigentlich der Parameter. Wir raten ohnehin den Patienten mit einer ausgeprägten Herzschwäche, sich täglich zu wiegen. Und da sieht man ja sehr genau, wie der Volumenhaushalt gestaltet ist. Wenn ich sehr abgenommen habe, dann weiß ich, dass ich möglicherweise durch die Hitzeeffekte, durch das Schwitzen, durch die zu hohe Diuretikagabe zu viel Volumen verloren habe. Oder wenn ich sage, okay, es ist sehr heiß, ich trinke jetzt 3-4 Liter und am nächsten Tag 1 Kilo schwerer bin als zuvor, dann weiß ich, okay, das war doch ein bisschen viel, vielleicht sind 2,5 Liter auch ausreichend. Ich glaube, so kriegt man es am besten hin, durch tägliches Wiegen und danach so ein bisschen ein Gefühl zu entwickeln, wie viel Volumen muss ich zu mir nehmen.
Also 1 Kilogramm wäre schon von einem Tag auf den anderen eher zu viel.
Je nachdem, wie regelmäßig jemand lebt und wie regelmäßig diese Wiegevorgänge stattfinden, immer zur gleichen Situation. Aber 1 Kilo plus bei einer vergleichbaren Situation in den Vortagen wäre schon ein Indikator, darüber nachzudenken, die Volumenaufnahme ein bisschen zurückzuschrauben, trotz der Hitze. Ja.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Ein anderer Punkt, den hatten wir auch schon mal jetzt vorher anklingen lassen, das ist die entwässernde Wirkung von Diuretika. Im Normalfall ist das genau erwünscht, um das Herz zu entlasten, um Ödemen, also Wasseransammlungen, zum Beispiel an den Fußgelenken oder im Bauchraum entgegenzuwirken. Bei Hitze kann das aber dann natürlich zu viel Flüssigkeitsverlust bedeuten. Jetzt fragt man sich oft, oder Patienten fragen oft sich sogar selbst, kann ich denn nicht meine Dosis reduzieren? Wann oder wie sollte man denn hier vorgehen?
Klare Antwort, ja, man kann die Dosis reduzieren. Die Diuretika sind ja ohnehin nur dazu da, den Wasserstand so ein bisschen einzuregeln und ein konstantes Gewicht zu ermöglichen, bei dem sozusagen die linke Hauptkammer, aber auch die rechte Hauptkammer optimal arbeiten kann. Und in der Tat ist es so, das ist ja klar, wenn man viel Volumen verliert, ein Teil der Aufgabe sozusagen, die durch die Diuretika erfolgen sollte, schon durch die Hitzeperiode gestaltet wird. Insofern kann man dann auch bei der Dosis der Diuretika in aller Regel bei den sogenannten Schleifendiuretika, also Furosemid oder Torsemid, eine Dosisreduktion vornehmen. Ich meine, der aufgeklärte Patient kann das sogar alleine machen, wieder mit der Kontrolle des Gewichtes und kann tatsächlich mal versuchen, die Hälfte der Schleifendiuretika-Dosis zu nehmen und dann zu gucken mit dem Gewicht, ob das Gewicht gleich bleibt. Wenn ja, kann er es so belassen. Wenn er merkt, das Gewicht geht wieder hoch, wieder ein bisschen mehr Diuretika.
Also immer dann, wenn es heiß wird und er merkt, er kommt dann tatsächlich vielleicht mit dem Gewicht irgendwie in kritische Bereiche. Ja. Ein weiteres Medikamentenproblem ist ja auch, dass die Hitze dafür sorgt, dass sich unsere Gefäße weiten. Sie hatten es schon genannt. Und das kann dann eben bei den Blutdrucksenkern zu einem zu starken Blutdruckabfall und damit zu Ohnmachtsanfällen führen, was dann auch wieder damit verbunden die Gefahr von Unfällen erhöht. Lässt sich das auch mit einer Medikamentenveränderung, Dosisreduktion steuern?
Ja, auch da haben Sie völlig recht. Das ist bei so ausgeprägten Hitzephasen, von denen wir ja vorhin gesprochen haben, schon ein Punkt. Und es gibt viele Menschen, die vielleicht ein halbes Jahr in einem Land leben, wo es immer sehr warm ist und dann wieder zurückkommen nach Mittel- oder Nordeuropa und merken, der Blutdruck geht hoch mit der dort eingestellten Medikation. Oder umgekehrt stimmt es natürlich auch. Patienten, die eine ausgeprägte Blutdruckmedikation haben, weil sie einen hohen Blutdruck haben, reagieren der Hitze mit einer Blutdrucksenkung zusätzlich zu den Blutdrucksenkern. Das heißt natürlich, in Phasen, in denen wir hier in Mittel- und Nordeuropa eine hohe Hitze haben, ausgeprägte Hitze haben, ist die Reduktion der Blutdruckmedikation sinnvoll. Da meine ich, dass man als erstes die Calcium-Antagonisten reduzieren sollte, also Medikamente wie Lercanidipin oder Amlodipin, dass man sagt, okay, am Morgen nimmt man sie vielleicht nicht ein, wenn sie zweimal am Tag eingenommen werden sollte, um damit auch ein bisschen dem entgegenzutreten, dass der blutdrucksenkende Effekt der Hitze und der konsekutiven Volumenverlust, dass dieser kompensiert wird.
Dann heißt es ja immer, Patienten sollten nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt ihre Medikamentendosis ändern. Schreiben wir auch als Deutsche Herzstiftung immer. Wäre es nicht trotzdem ratsam, Patienten dann richtig zu schulen, wie genau sie dann in Hitzephasen selbst gegensteuern, damit sie nicht vielleicht erst, wenn die Hitze da ist, dann den Arzt besuchen müssen, vielleicht es auch schon gar nicht mehr schaffen, einen Termin zu bekommen, sondern vielleicht tatsächlich genau wissen, ab diesem Punkt, ab diesen Blutdruckwerten steuere ich so entgegen.
Ich glaube, das ist genau richtig, dass der Patient geschult wird, weil, wie Sie sagen, die Verfügbarkeit von Ärzten wird ja doch sehr bedeutsam abnehmen. Und letztlich ist eine Gesundheitskompetenz ja auch das, was wir, oder eine Krankheitsmanagementskompetenz des Patienten ist ja auch das, was wir als Herzstiftung eigentlich wollen. Und wichtig ist, dass man, so wie wir es heute gemacht haben, mit dem Patienten vorbespricht, dass man sagt, okay, es kommt eine Hitzeperiode und dann kannst du letztlich von dem Calcium-Antagonisten möglicherweise die Morgensdosis absetzen. Dann weiß der Patient, die Hitze ist da, Blutdruck ist runtergegangen, also setze ich das ab, da brauche ich keinen weiteren Arzt. Auch bei den Diuretika kann man sagen, okay, wenn es jetzt sehr, sehr heiß wird, dann schau doch, dass du das Schleifendiuretika halbierst. Und dann ist man, glaube ich, in einem sicheren Bereich. Und als Backup ist natürlich immer auch der betreuende Arzt da, falls dann da zusätzliche Probleme auftreten. Gerade bei den schwer herzinsuffizienten Patienten ist ja doch immer auch eine sehr enge Anbindung an den Kardiologen, an den Hausarzt, an die Herzinsuffizienz-Krankenschwester gegeben. Insofern bei diesen Extremfällen ist sicher eine Abstimmung erforderlich, aber die meisten Fälle kann der Patient oder in den meisten Fällen kann der Patient das im Rahmen eines Self-Managements regeln.
Mhm. Gab ja ganz ermutigende Daten aus einer Studie Adampa zum Selbstmanagement von Bluthochdruck, wo man quasi mit einem Ampelschema auch geschaut hat, ab welchen Blutdruckwerten wie Patienten dann agieren sollten. Und tatsächlich waren am Studienende die Patienten sogar richtig gut eingestellt, ja, mit ihrem Blutdruck.
Ja, also es ist natürlich, man muss immer aufpassen, dass man es für den Patienten nicht so gestaltet, dass er dauernd den Blutdruck misst und verunsichert wird. Aber in so speziellen Witterungsphasen wie ausgeprägter Hitze kann das großen Sinn machen. Und ansonsten ist natürlich eine ganz entspannte Kontrolle des Blutdrucks auch im Sinne des Patienten. Aber bei Hitzeperioden ist das eine tolle Sache und damit können auch Probleme oder kann Problemen vorgebeugt werden.
Was empfehlen Sie denn darüber hinaus Herzpatienten, wie sie sich verhalten sollten, wenn es mal mehr als 2 oder 3 Tage so richtig bullig heiß ist?
Gut, das sind Allgemeinmaßnahmen, kühle Räume. Manchmal ist es im Keller ja ein bisschen kühler als weiter oben. Wenn Klimaanlagen da sind, klar, die zu nutzen oder tatsächlich mit kaltem Wasser mal besprühen. Ventilatoren sind ein Thema, Kleidung ist ein Thema und auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr, wie wir es ja oben gesagt haben, mit all den Implikationen zu achten. Und natürlich auch ein bisschen die körperliche Anstrengung zurückzuschrauben, dass nicht durch die körperliche Tätigkeit noch zusätzlich Volumen verloren geht.
Das heißt eigentlich, wir empfehlen ja immer regelmäßig bewegen, aber wenn, dann doch eher das Ganze in die kühlen Morgen- oder Abendstunden verlegen.
Ganz genau. Es ist ja wie, man kann sich es ja ein bisschen abgucken bei den Menschen, die in Südspanien oder Süditalien leben, wie die das so machen.
Kann ja manchmal ganz einfach sein, Füße in kaltes Wasser stellen, hilft ja oft auch schon mal, so ein bisschen die Hitze aus dem Körper zu ziehen.
Und joggen um 20 Uhr statt um 13 Uhr.
Das ist selbst für Gesunde nicht gerade ratsam in der großen Hitze. Ja. Bei dem, was wir jetzt gerade so besprochen haben, ist denn Herzpatienten mit entsprechenden Risiken die Reise in warme oder sehr warme Länder gar nicht zu empfehlen?
Das ist immer natürlich so eine Abwägungsproblematik und ich sage meinen Patienten immer, wie wichtig ist ihnen diese Reise? Wenn dort zum Beispiel ein Kind lebt, was man noch nie besucht hat, geht man natürlich höhere Risiken ein, als wenn der Ehepartner sagt, ach, da müsste man mal eigentlich hinfahren und man selbst gar nicht so richtig will. Also ich glaube, in diesen Bandbreiten muss man denken. Prinzipiell bin ich schon der Meinung, dass auch schwer herzinsuffiziente Patienten reisen können. Eine Aufklärung des Patienten ist sinnvoll und auch so eine Backup-Situation, dass sie jemanden haben, den sie anrufen können, wenn es Probleme gibt, um dann abzusprechen, wie zu reagieren ist.
Vielleicht dann auch entsprechend die Reise vorne weg zu planen. Vielleicht die Reisetipps der Herzstiftung auch zu abonnieren vorher.
Ja.
Da haben wir ja eigentlich ganz praktische Tipps, damit vielleicht auch der Wechsel, das ist ja auch mit ein Tipp, der Wechsel des Klimas nicht zu massiv ist. Das ist ja manchmal auch sehr schwer für den Körper zu verkraften.
Das ist ja auch bei Jüngeren so. Man sieht das ja selbst auch, wie sich das so verhält, wenn der Sommer startet, wie sich der Körper doch ein bisschen dem anpasst in der Variante, wie viel oder wie schweißtreibende Dinge sich gestalten. Am Anfang kann man gar nicht so viel schwitzen und nach wird man immer adaptierter und kann auch diesen Wärmeausgleich des Körpers viel besser gestalten.
Ja, vielen Dank, Professor Vogtländer, für Ihre praktischen Tipps.
Vielen Dank, Frau Ney, für das schöne Interview.
Was können wir als Impuls mitnehmen? Es ist davon auszugehen, dass wir auch in Deutschland künftig häufiger mit Hitzeperioden zu tun haben werden. Um bei Hitze als Herzpatient besser gewappnet zu sein, sollten Sie also frühzeitig Strategien sich überlegen, wie Sie selbst für Abkühlung sorgen können und dann mit Ihrem Arzt auch besprechen, was bei Ihren Medikamenten zu beachten ist. Sie wollen mehr zu diesem Thema erfahren? Dann besuchen Sie die Website der Deutschen Herzstiftung unter herzstiftung.de oder bestellen Sie zum Beispiel kostenfrei den Sonderdruck Herzkrank jedem Wetter trotzen. Ich sage für heute, behalten Sie einen kühlen Kopf und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.